Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Nehmen wir schon auf.
Ja, bist du startklar?
Endlich sind wir wieder da, nach einer Woche Pause. Kurz vor Ostern, Ostersamstag. Wir beide sind hier. Hardy war auch schon da. Hardy, vielen Dank übrigens. Hardy hat mir Haribo-Oster mitgebracht.
Der kennt dich schon ganz gut, ne?
Und Hardy hat hier mir geholfen. Der 230S ist abgeholt worden, der Restomod.
Ja.
Und total krass, ich hole den hinten raus, fahre den hier rückwärts, mach den aus, dann springt der nicht mehr an.
Tja, alte Autos.
Ja, ey, komm, wirklich komisch, weil wenn du die Zündung angemacht hast und du hast auch gestartet, hörst du vorne pumpen, alles läuft, aber startet nicht. Und dann haben wir einen Fehler gesehen. Hardy war da und er sagt, ja, komisch irgendwie. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, Hardy vermutete den, im Getriebe, du kannst den... Dieses alte Getriebe, das ist ja ein Viergang-Automatikgetriebe aus dem 123er drin. Und den kannst du starten in P und in N eigentlich. Und scheinbar ist, wahrscheinlich ist der Schalter nicht mehr verrutscht oder nicht da. Oder irgendwas muss damit sein, weil der startet nicht. Ich habe erst gedacht, der Anlasser.
Also er macht gar nichts, ne? Also er juckelt halt auch nicht dann, ne?
Nee, genau, ja, juckelt er noch nicht. Und wir haben erst gesagt, Anlasser ist aber nicht. Dann haben wir innen drin, du hast ja so einen Relaiskasten, wo Plus und die Masse ankommen. Und dann haben wir einfach haben wir hier so ein altes Kabel genommen und mit den N einfach Relais gegen Plus Batterie, boom, springt da einfach an. Also Anlasser lief auch, funktioniert einfach.
Okay, ja.
Und so haben wir dann wieder gestartet, aber der neue Besitzer hat ihn ja gekauft mit Fehlern in Anführungsstrichen. Und weil er ging mal dann nicht, also irgendwo ist dann ein Bug jetzt. Ne? Aber Hardy hat das, ohne Hardy hätte ich das nicht hingekriegt. Weil auf die Idee wäre ich nicht gekommen, mit dem Kabel im Motorraum einfach mal kurz zu überbrücken.
Tja, so ist das. Die gelben Engel haben eben natürlich in der Zeit, in der sie aktiv waren, noch an den Autos wirklich was machen können.
Ja, ja, und Hardy hat sich, ich sag, boah, Hardy, du kannst, man hat sich total gefreut, dass er mal was tun konnte, sozusagen. Ne?
Ja.
So.
Ja,
und ich habe mich auch total gefreut, war total nett. Und
dann ja, cool.
Lief die Kiste wieder und ist heute auf den Hänger gefahren worden und auf den Weg nach Würzburg.
Sehr
und
gut.
Und der, genau.
Ja, das Auto hat mich ja die ganze Zeit auch gereizt. Da stand ja eine Weile hier und ich war einige Male kurz davor zu sagen, wäre das nicht doch mal was für mich? Weil der ist so, ja, so einzigartig, ne? Ist halt so ein Auto, bei dem du genau weißt, er polarisiert, egal wo du damit hinfährst.
Ja.
Das ist schon ein skurriles Auto gewesen, so in der Kombination.
Ja, und dann ganz schräg, dann habe ich ja gepostet, verkauft.
Ja.
Und darunter dann haben zig Leute geschrieben, ja, den hätte ich auch genommen. War der denn überhaupt inseriert? Über ein Jahr inseriert.
Ja, der, komisch, war schon, ne? Der war schon richtig lange dabei. Aber irgendwie auch ein sehr besonderes Auto. Vor allem, weil das Ganze bis auf, ich sag mal, wenige Details ja ohne weiteres haareintragungsfähig sind. Weil es halt Dinge sind, die man hätte 10 Jahre, nachdem es das Auto gegeben hat, hätte einbauen können. Weil Motor und so weiter ja aus der, ich sag mal, etwas späteren Zeit ist. Ne? Schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Und fährt sich bestimmt, wenn er fährt, auch gar nicht mal so schlecht mit seinen, ich sag mal, 185 PS locker. Die er hat. Ja, ja, ich habe mir, deshalb haben wir ja auch pausiert, ich habe mir ja ein paar neue Autos angeguckt. Ich war ja auf Mallorca und das Ganze habe ich so gemacht, dass wir ein paar Tage vorher da waren, um uns ein wenig, wie sagt man auf Neudeutsch, zu akklimatisieren. Und danach hatten wir 3 Tage Lehrgang von Montag bis Mittwoch, haben uns da die neuen Modellreihen angeguckt, war ein top organisierter Lehrgang, wie ich das eigentlich kenne. Hat mich sehr erinnert an meinen allerersten Lehrgang, den ich vor 20 Jahren hatte von Mercedes, auch auf Mallorca. Schon sehr, sehr cool. Zum einen sieht man eben viele, viele Menschen wieder. Interessanterweise, man mag das immer kaum glauben, in so einem Konzern gibt es Trainer, die damals schon dabei waren, die heute noch dabei sind. Ja, genauso wie es Menschen gibt wie mich, die heute noch dabei sind.
Ja.
Und was wir halt gesehen haben, war die neue E-Klasse, die jetzt auch diesen Monat vorgestellt wird, aber eben tatsächlich so, dass wir unsere Handys immer abgeben mussten. Wir also konnten da keine Bilder von machen, weil er halt auch nicht mehr getarnt war. Also ich war tatsächlich extrem positiv überrascht und stand daneben und dachte, Und jetzt habe ich doch wieder Bock auf eine Limousine. So, also einfach ein super, super schönes Limousinendesign. Ich meine, das können wir ja auch. Und er wirkt dann so erfrischend, wie soll ich sagen, evolutionär und nicht so eine Revolution wie so ein EQE, der natürlich optisch daneben
ist, genau.
Hat. So. Naja, ist gut, der ist halt getrimmt auf Reichweite. Und was ganz interessant war, ist tatsächlich der EQE SUV, also man muss sich ja an die Nomenklatur auch erstmal gewöhnen. Das wird, glaube ich, so ein Auto sein, was man demnächst häufig auf den Straßen sehen wird. Das ist im Grunde ja ein SUV von also, EQE eigentlich.
Du meinst also in der Zeit, wo noch Elektroautos fahren werden?
Ja, wahrscheinlich. Ist ja eine Übergangstechnologie. Auf jeden Fall war das zum einen super cool, das Auto zu fahren. Ich bin auch jetzt das erste Mal tatsächlich den neuen SL 43 gefahren. Dass der sich nicht schlecht fährt, war mir von vornherein klar. Dass das nicht die Emotion eines 8-Zylinder hat oder eines 6-Zylinder-Turbo oder sonst wie, das war mir auch klar. Es ist halt nun mal ein 4-Zylinder-Turbomotor. Mich persönlich haut das jetzt nicht so um. Aber das war fast klar, weil ich eigentlich bei solchen Autos auch verdorben bin. Und mir wäre viel lieber, und ich glaube, das wünschen sich auch viele, dass es ein SL eben nicht nur als, ich sage jetzt mal, reine AMG-Variante geben würde, sondern ein SL 500, so wie wir das kennen, mit einem, ich sag mal, herkömmlichen Aggregat. Naja, dann, was ich gefahren bin, und das war mal wieder wirklich interessant, wir hatten noch Maybach da zum Fahren, und zwar den 12-Zylinder. So ein 12-Zylinder fahren ist schon, also für denjenigen, der das nicht kennt, ein 12-Zylinder ist völlig unaufgeregt und dem ist auch die Masse des Fahrzeuges komplett egal. Du drückst auf den Pinsel und das Auto marschiert los. Es ist eine unglaubliche Ruhe in dem Auto, der ist auch nicht, keine Ahnung, laut oder hat einen, ich sag jetzt mal, Klang, den man irgendwie vernehmen kann, sondern man sitzt da einfach drin und das Ding bewegt sich extrem dynamisch. Und natürlich, dass so ein Maybach dann von innen auch irgendwie besonders ist, ist ja klar. Das ist ja sicherlich auch ein Auto, nicht so typisch für den, ich sag mal, deutschen Geschäftsmann, sondern eher etwas für den, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall war das auch nochmal eine Erkenntnis, weil so ein Auto haben wir bei uns dann auch eher mal selten im Fuhrpark. Und 12-Zylinder, der trägt auch noch den Schriftzug an der Seite, 12-Zylinder. Das ist dann jetzt auch vorbei. Ne? Also das wird der letzte 12-Zylinder sein, den wir irgendwie bei Mercedes haben werden. Und dann wird es wahrscheinlich, ich vermute mal, nie wieder solche Motoren geben. Ja, Wahnsinn. Man hat unheimlich lange gebraucht. Wie lange hat es, also 1991 kam der 12-Zylinder wieder, war der erste Nachkriegs-12-Zylinder bei Mercedes. Das ist jetzt über 40 Jahre her. 91. Ja, genau, stimmt. Ja, über 30 Jahre her, sorry. Genau, und vorher war es noch eine längere Zeit. Also im Grunde, weil man sagt Nachkrieg, Wahnsinn. Also 12-Zylinder, schade eigentlich, weil legendär und irgendwie, jeder, also in jedem Testbericht oder auch bei jedem Auto, es ist nicht bei Mercedes ein Phänomen, sondern bei jedem Auto, was es auch als 12-Zylinder gegeben hat, kommt immer am Ende zum Tragen, dass man sagt, der kostet so viel mehr und kann nur ein bisschen weniger als ein 8-Zylinder, macht eigentlich keinen Sinn. Aber genau das ist Luxus übrigens.
Nee, aber ein 12-Zylinder hat eine wesentlich höhere Laufruhe.
Ja, ja.
Durch den Massenausgleich. Also ein 12-Zylinder läuft ähnlich ruhig wie in Reihe 6. Und da kommt ein 18er nicht mit seiner ungeraden Zündfolge. Also deshalb,
ja.
Ich habe mich übrigens sehr gefreut, anderer Motorrange. 13er laufen auch ganz ruhig.
Ach was?
Ja, und gerade die 13er Reihe Smart. Ja. Ich habe den Smart verkauft.
Ja.
Weißt du, und der neue Käufer, der hat mich schon zweimal angerufen und mir erzählt, wie happy er mit dem Auto ist.
Ja, wundert mich nicht.
Da freue ich mich total. Und er meint, und der wäre sogar richtig, der hat einen 71 PS Motor.
Ja.
Und er meint, der wäre überrascht, wie spritzig der Wagen wäre. Man könnte sogar auf einer Landstraße mal überholen. Also er ist total happy, hat mich extra nochmal angerufen. Wer mich auch nochmal angerufen hat, ist der Harry war ja hier, den BMW 318 IS abgeholt letzte Woche. Mhm. Und der hat mich auch nach ein paar Tagen erst gab es ein kleines Problem, irgendwie die Scheibe war beschlagen von innen. Und ich so, und wie löst du das? Dann habe ich gegoogelt. Und da hat im Forum einer geschrieben, der hat hinten irgendwie so Öffnungen an den Scheinwerfern. Da legst du diese kleinen Trocknungssäckchen hin, die in diesen chinesischen Päckchen. Da hat er ja noch welche. Das hat er gemacht, funktioniert. Scheinbar sind trocken.
Ja, okay.
Und hat mich dann auch nochmal angerufen, boah, der wird so einen Spaß machen, der 318 IS. Das wäre wie die Zeit zurückgedreht für ihn, er fährt ihn jetzt immer. Also ist total, ist auch ein sportliches Auto und ist noch nicht mal super langsam. Er ist einigermaßen flott nach Hause gefahren, runter ins, ja, das ist Nordhessen, ne, in Mittelhessen. Mhm. Und sagt, er hat irgendwie 8 Liter oder 7,8 Liter war Durchschnittsverbrauch. Er war selbst verwundert, wie sparsam das Auto ist.
Ja, fünfter Gang, Autobahn, 130, 140.
Genau.
Ja.
Ja. Und, ja.
Und man ist ja trotzdem zügig unterwegs.
Ihr bist zügig unterwegs und er sagt, wenn du drauf trittst, der macht richtig Laune, der Wagen.
Das ist übrigens auch das, also sorry, ich will die Diskussion jetzt nicht aufmachen und lass uns bitte auch nicht darüber, über Elektromobilität reden. Aber interessant wäre trotzdem, was ein, ich sag mal, ein extrem moderner Dieselmotor bei einer Geschwindigkeit von 130, 140 mit der Form eines EQE, was da wohl der Verbrauch wäre. Ja?
Weiß ich, 3 Liter oder sowas.
So, und dann müsste man ja über das Thema...
Das ist, ne? Ja, eine eindeutige, also, da gibt es ja eindeutige Beispiele. Das Extremste ist ja der VW XL1. Der hat ja eine extrem kleine Stirnfläche und ist extrem... Der war ein CW-Wert von 0,17 oder irgendwie sowas. Und das Auto ist ja das 1-Liter-Auto, weil du den mit 1 Liter fahren kannst auf 100 Kilometern. Und das hat viel mit Aerodynamik und Gewicht einfach zu tun. Und Gewicht ist eben das Problem. Ich habe auch gerade einen neuen Automotorensport. Ich gucke jetzt immer auf die Gewichte, auch wenn Autos getestet werden. Genau. Dann hast du hier klein, in Anführungsstrichen Kleinwagen, hast du einen Renault, aktuellen Renault Kangoo Elektro.
Ja.
Jetzt halte ich fest, Höchstgeschwindigkeit ist...
Hä? Kangoo Elektro?
Ja.
140.
132.
Ja, ja.
Höchstgeschwindigkeit.
Ja, ja. So.
Und ist irgendwie, schreiben wir, wie toll der wäre, also und praktisch und so weiter. Wiegt 1,9 Tonnen das Auto. Ja, so. Ja, oder dann gehst du weiter.
Ist jetzt irgendwie nicht so der Nachfolger vom R4-Kasten, ne?
Nee. Und dann gehst du, vom F6. Und dann gehst du so weiter und liest du die nächsten, legst du Übersichtstabelle. Ist irgendwie dieser... sportlichere Skoda e.V., also wie heißt der? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Der überall in so einem Grün abgezeichnet ist, so ein, so ein Skoda-Elektroauto, wiegt dann irgendwie 2,5 Tonnen, der nächste wiegt 2,8 Tonnen. Und nein, wie soll so ein Auto, du drehst dich im Kreis, du musst ja gegen das Gewicht arbeiten. Du hast das Problem Gewicht und Aerodynamik. Mhm. Und jetzt kommt Harry mit seinem 318 IS, der wiegt halt irgendwie 1200 Kilo, hat 140 PS, ist aerodynamisch, ist ja schon, wenn du da drin sitzt und fährst, ein modernes Auto, ist leise, komfortabel, hat eine Klimaanlage und so weiter. Ist ja, das ist ja so ein Auto, wo du drauf kriegst, hör mit, der hat ja hier die Nummernschilder dran gemacht und du guckst drauf und denkst, da ist ja ein Haar dran, das sieht ja komisch aus bei dem Auto. Weißt du, weil es überhaupt nicht so alt aussieht wie ein Oldtimer, aber es ist 30 Jahre altes Auto. Und der fährt halt nach Hause und verbraucht 7,8 Liter, einfach mit einem 30 Jahre alten Auto. Was, die Diskussion müssen wir jetzt auch nicht führen, ist halt schon gebaut, Ressourcen, bla bla bla, wie
auch immer. Aber, nee, ich will auch gar nicht mit...
Nee, aber du siehst halt, du kannst einen Sport, der Wagen fährt sportlich und macht richtig Spaß und du fährst ihn aber mit einem überschaubaren Benzinverbrauch nach Hause. Ja, so. Das ist der Punkt. Und er hat auch, der Wagen hat 10.000 Euro gekostet, ja, plus die Versiegelung von Laurens, der hat ja keine 80.000 Euro gekostet, das kommt ja auch dazu. Weißt du, so diese, der Mix insgesamt ist ja hochinteressant eigentlich, jetzt mal von, vom rein monetären auch. Ne?
Ja.
Es hat ein H-Kennzeichen, 190 Euro Steuern, ne? So.
Ja. Was soll man dazu sagen? Also es ist tatsächlich, es ist und bleibt eine Philosophie, aber es ist und bleibt auch nicht aufzuhalten. Wollen wir auch gar nicht, davon mal abgesehen. Wir beschäftigen uns trotzdem ja gerne mit den alten Autos und offen gestanden, das Thema wird ja nicht uninteressanter dadurch.
Nee. Ne? Ach so, nochmal vielen Dank Kai. Kai hat mir zwei Mappen zugesendet, hatte mir erst ein Bild geschickt, die hat er wohl irgendwo gefunden. Alte von Opel und von Ford, Mappen fürs Auto. Also, wo man so Unterlagen reintun kann. Da habe ich gesagt, ja, die nehme ich gerne. Irgendwann habe ich mal einen, mir hat heute einer, hier war jemand, also, es war jemand dabei, der den Mercedes aufgeladen hat und der wollte unbedingt mitkommen. Totaler Volvo-Freak. Der hat von einem alten Volvo-Händler in Bayern den Rest gekauft. Der hat das alles auf einer Scheune gelagert, der alte Mann. Und weißt du, was der mir mitgebracht hat?
Der Albtraum meiner Frau.
Originale Kundenmappen. ja, noch nicht ausgefüllte zwei Stück mit den alten Volvo-Logos. Halt alles. Ja, wenn cool. ich der Kunde geworden wäre 1980, ja, hätte man das so ausgefüllt mit den Karteikarten, komplett in neu, die ganzen Sets, inklusive Erfrischungstücher nie ausgepackt.
Inklusive Blankoscheckheft, inklusive Servicestempel.
Ja.
Inklusive.
Genau so.
Genau, ja.
Nein, aber ernsthaft, nein, ich bin total über diese alten Kundendienstwaffen
gefreut. Ja, das ist geil. Wie gesagt, ich bin da ja, ich sage ja nie nein, wenn mich jemand fragt.
Ich habe das nur, das hat er mir als Gastgeschenk mitgebracht, hat er gesagt. Hier, guck mal. Alles in Blanko.
Oh ja, cool. Mensch, da kannst du ja deine eigene Rechnung schreiben.
Und?
Geiles Papier.
Ja, yeah, hier, mit außen sind die auch komplett, die Mappen, auch mit Volvo. Und dann hier, original in drei verschiedenen Farben. Mit innen drin geprägt mit Volvo-Logo-Mappen, ja, für die Autopapiere.
Ja, top.
Ey, da habe ich mich aber toll, ne? Guck mal.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hatte dir das weitergeschickt.
Hier, Erfrischungstücher.
Ich glaube, wenn du die auspackst, sind die ziemlich trocken.
Ja, ist richtig.
Wobei man sich da wundert. Also, aber
eine die sind ja von Volvo, die halten noch.
Genau, genau. Die sind ja meistens innen so beschichtet und tatsächlich ziemlich geschlossen. Also könntest du Glück haben,
nee, meistens
dass du noch die, daran riechen nee, kannst.
Meistens sind die so gelblich dann an den Rändern, ja, und ganz furztrocken. Pack sie auch so wie Pergament, so flong.
So war es damals. Ja, ich habe mich übrigens auch sehr gefreut. Ich habe Post bekommen und zwar hochoffizielle Post. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja.
Von Karl. Karl aus der Automotorsportredaktion. Er hat mir nämlich eine Sonderausgabe geschickt, weil wir ja über ein Sondermodell, was damals für bzw. von Automotorsport gebaut wurde, geredet haben. Und in dieser Sonderausgabe zum 75-Jahre-Jubiläum war das Auto nämlich auch mit drin. Und da sagte er mir, er könnte mir noch eine zuschicken. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Und er ist dann noch einen Tick zurückgerudert, weil er dann sagte, ja, ist doch keine neue, ist unsere, die wir hier gehabt haben und gelesen haben. Da habe ich gesagt, das ist doch super, noch viel besser. Ja? Wer weiß, wer die schon in den Händen hatte. Nee, habe ich mich sehr drüber gefreut, zumal die tatsächlich sehr interessant ist, weil da von diversen Sondermodellen, die damals Automotorsport gebaut hat. Man darf halt echt nicht vergessen, ist halt irgendwie nach wie vor, aber damals vor allem die absolute Institution gewesen. Also du bist ja selbst auch ein Riesenfan.
Automotorsport?
Ja, ja.
Ich habe alle gelesen seit 1972.
Ja, Wahnsinn.
Nee, Wahnsinn. Es ist Automotorensport ist gesetzt. Da muss ich drüber sprechen.
Ja.
Also wenn Fachblatt, dann ist das Fachblatt.
Ja.
Kommt man nicht dran vorbei. Es ist so. Das nee, ist halt so. In der Zeit von online. Und ich habe ja auch die neue jetzt wieder. Weißt du, ich tue mich da so schwer mit, dass sie immer nur noch so 130 Seiten haben, diese Zeitung, dass das so dünne Blätter sind.
Ja, dass das nicht mehr diese 350 Seiten sind wie früher. Ne?
So, ich weiß nicht, haben die keine Themen mehr oder ich, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, aber ist immer noch meine Autozeitung, also ich lebe mit der Automotorsport.
Klar, die Anzeigen in der Mitte sind natürlich weggefallen, ne? Das war natürlich auch ein relativ großer Teil. Da war natürlich...
Die hatten ganz andere Storys.
Ganz andere Storys,
ja. Diese ganzen Reisedinger und Specials. Und am coolsten sind immer die Zeitungen gewesen, wenn Automotorensport über ein neues Modell berichtet hat.
Ja.
Und dann hast du zum Beispiel einen Porsche 928 kommt raus. Und dann gibt es eine Ausgabe komplett aus der Entwicklung. Also die ganze Story. Die Bilder, wo sie dann irgendwo durch die Wüste fahren und getarnt sind und am Polarkreis und. Das, und dann gab es ja immer Specials, alles über Mercedes, alles über Porsche. Also nicht Special-Zeitung, sondern das war ja dann Teil.
Genau.
Und klar war so eine Automotorsport 400 Seiten, weil es waren erst mal 100 Seiten Mercedes drin.
Aber das, wenn ich, also ich habe das damals jetzt gar nicht so wahrgenommen, weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was für ein Aufwand dahinter steckt. Aber das alle zwei Wochen mit dieser Intensität an Stories und da sind auch dann, da sind dann Roadtrips dabei, Reisegeschichten, da sind die Tests, die ja auch wirklich gemacht worden sind. Ja. Also man, heutzutage hast du ja das Gefühl, na, was heißt das Gefühl, das ist ja zum großen Teil auch so, es ist alles ein, in Anführungsstrichen, Testpool.
Weißt du, was ich auch mal geliebt habe?
Die Daten raus. Und
immer wenn es um neue Autos geht und man hat, es gab noch keine Bilder, und dann gab es immer Zeichnungen und unten waren die, kennst du, von Marc Sterenberger.
Stimmt, ja.
Hm? Ja, ja, ja. Das war ein amerikanischer Designer, der das da wohl, also der da gezeichnet hat und dann unten noch schon immer so Sterenberger, schon immer so lang gezogen. Und der hat immer, die konntest du sofort erkennen, wenn er das gezeichnet hat.
Das ist übrigens sehr cool, das haben wir auch kommentiert auf dem Lehrgang, weil der Trainer nämlich zu uns sagte, pass mal auf, guckt euch mal das Auto an und jetzt guckt euch mal die Bilder an, die jetzt veröffentlicht wurden, die aber Retuschen sind. Merkt ihr was? Ne? So nach dem Motto, ja, passt einigermaßen, aber doch nicht so richtig. Sieht in Natura halt viel besser aus. Und gerade die Front der neuen E-Klasse, ich sag mal, hat aus meiner Sicht so eine kleine Überraschung.
Ja, weil es eine kleine S-Klasse ist jetzt.
Nee, finde ich gar nicht. Das finde ich, nee,
tatsächlich. Ich habe es noch nicht gesehen.
Naja, finde ich tatsächlich
nicht. Ich wollte nur aus der Reserve
laufen. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert und ich finde es auch extrem gut, wie sie es im Innenraum mit den Displays gelöst haben.
Gibt es da wieder ein Kombi?
Es gibt, natürlich, klar. Der kommt hinterher, aber erstmal die Limousine.
Und kommt dann wieder, auch ein höher gelegter Kombi?
Ein Allroad, ja. Meinst du?
Ja. Wie heißt die Alltrack?
Alltrack ist Passat. Wie heißt der bei uns?
Viermatic.
Alterer.
Alterang, ja, man kann, irgendwann ist ja mit All vorbei, ne?
Ja.
Das ist übrigens, ich habe letztens einen gesehen, einen Alterang in Weiß.
Ich finde die auch leider echt
es
gut.
Es ist sind viel einer zu der wenigen Mercedes, wo ich davor stehe und denke mir, ja, da könnte ich mich mitsehen.
Ja.
Also ich mich. Ja. Ja. Wo ich sage, ja, der war geil, der war weiß, mit diesen schwarzen Verbreiterungen sozusagen. Und der war halt auch.
Die gibt es übrigens auch nur in Schwarz-Kunststoff, also die gibt es nicht lackiert. Höher,
ne? Ja. Tick höher und leider dunkle Scheiben gehabt. Aber vom Design her geil.
Ja.
Gefällt mir gut.
Ja, leider sieht man die viel zu selten. Also ein teures Auto. Auch ganz verrückt. Auch ganz verrückt, weil es gibt es ja auch von der C-Klasse und auch da kennt man das gar nicht. Ja, also das ist wirklich ein bisschen strange. Ich finde es auch.
Wenn ihr im Ausland verkauft? Ne?
Naja.
Das Gegenstück ja zu Volvo eigentlich, zum V60cc.
Richtig.
Und zum. Ich habe mich sehr gefreut. Wir hatten hier diese Woche noch ein Gespräch, haben wir beide schon drüber gesprochen. Mhm. Dazu demnächst mehr zu unseren Podcast-Spielereien. Bei dem Gespräch war Carsten Arndt anwesend. Auch dazu mehr. Die nächste Podcast-Spielerei ist mit Carsten. So viel können wir ruhig sagen.
Ja, ja.
Und dann sagte Carsten, er hätte sich mit einem Audi-Designer unterhalten im Rahmen seiner Podcast-Reihe da, von Alte Schule wohl. Und da ging es um Autodesign aktuelles. Mhm. Und er hat ein hochrangiger Audi-Designer gesagt, die einzigen, die es im Augenblick drauf haben, ein Auto mit einem Strich zu zeichnen, so wie Audi es früher gemacht hat, ist Volvo. Ohne irgendwelche Sicken, ohne irgendwelche Verspielten. Er sagt, es ist genau diese Linie, wie man das früher bei Audi versucht hat. Mhm. So dieses, und man sieht halt, dass so ein Design ohne Effekthascherei halt langsam altert. Ich sage das nochmal, mein S90 hier draußen vor der Tür steht, ist jetzt im Juni 7 Jahre alt. Der ist im Juni 2016 zugelassen worden. Mhm. Und das sieht man ihm einfach nicht an. Der sieht in keinster Weise so aus, als wäre, also das Design ist also solche Autos sind dann in diesem Sprung ins Zeitlose. Wie mein Schwager, der hat einen A7. Und zwar hat er den A7 aus der allerersten Baureihe. Das ist jetzt 10 Jahre alt, der Wagen. Mhm. Und du siehst den A7 und sagst, mir hat mir übrigens immer gefallen, der A7. Mir gefällt nicht das Heck.
Mir nicht, überhaupt doch. Nicht.
Aber, und nur das Urmodell. Gar nie nicht. Das Facelift, sondern die erste Variante A7 fand ich immer gelungen von den Proportionen.
Nee, da hängt der Arsch.
Doch. Nee, gar nicht.
Kann das nicht
richtig sehen, das gute Proportionen. Und jetzt, mein Schwager ist gerade hier in Hamburg mit dem Auto. Er fährt das seit 10 Jahren und er hat sich, weil ihm der so gut gefällt, kein neues Auto gekauft.
Ja, das ist ja manchmal so, ja.
Ja, so. Ist ja 200.000 gelaufen, ist ein irgendein 16er Diesel, fragt sich, wie lange hält er denn noch? Muss ich mir doch ein neues Auto kaufen?
Na ja,
weiß man nicht. Aber ich finde auch, das ist ein Design. Oft ist es ja so, dass der Urentwurf der beste Entwurf ist bei allen Herstellern. Oft sind die Facelifts.
Sagen wir es so, ich finde, die Facelifts kann man ja immer mehr oder weniger voraussehen. Ja? Also Scheinwerfer werden noch flacher, sie werden noch digitaler, LED, Leuchtband, bla. Also sorry, das ist so. Du siehst ein Auto und du weißt schon, was bei der Modellpflege dann kommen könnte, ja. Um das eben noch so ein bisschen schärfer zu machen. Und klar ist der Urentwurf eigentlich der am nächsten an der Idee des Autos ist. Das ist doch klar.
Ja. So. Nee, ist aber oft so bei vielen Autos, ist der Urentwurf der beste gewesen.
Dann
wird es verbessert.
Ich finde zum Beispiel, der beim CLS, also erste Variante CLS,
top.
Der ja auch echt ein Future Classic ist, gar keine Frage. Top. Das Auto ich habe Zeichnungen von der S-Klasse W220 und da kannst du schon das Design des CLS erkennen, aber die Zeichnungen sind aus 97 oder 96. Das heißt, die haben ja das Auto sehr nah an der Studie gebaut. Und davon gab es ja auch eine Modellpflege. Und bei der Modellpflege haben sie so ein paar Dinge, wie soll ich sagen, ich sage jetzt mal verschlimmbessert. Zum Beispiel hatte der Urentwurf ja runde Endrohre, die aber so abgeschrägt waren.
Oval.
Ja, die waren oval, aber sie waren auch abgeschrägt.
Ja, genau.
Das heißt, sie waren so in das Heck integriert, genau, und hatten keinen geraden Abschluss,
genau,
nach hinten. Und danach kamen halt so trapezförmige Rohre, bei denen ich immer gesagt habe, erstmal hängen die falsch rum, weil die unten längerer waren, ja, als oben. Das fand
aber
ich
schon, es waren immerhin noch Rohre, nicht wie bei Audi, wo es einfach nur eine Blende ist und kein Ausblick mehr dahinter.
Ja, klar. Gut, gut, das haben wir dann auch immer gelernt. Bei uns ist es ja mittlerweile so eine Mischlösung. Also es sind nur Blenden, aber dahinter ist das Rohr, also die Abgase gehen da wenigstens noch durch und nicht nach unten, weißt du so. Aber du kennst das ja, wenn du dahinter stehst manchmal, dann ist das echt gruselig bei dem einen oder anderen Auto, ne? Da stehst du dahinter und denkst, na, der Designer hat sich das wohl bei Licht oder im Dunkeln mit anstrahlenden Scheinwerfern, hat er sich das wohl nicht angeguckt, wie das aussieht, ne? Nee. Du kannst ja richtig reingucken, so. Naja, aber der CLS ist ein gutes Beispiel dafür. Der ist im Urentwurf, auch ohne AMG-Styling, auch mit einer normalen 18 Zoll
Felge, es gab doch so ein hieß der Design Edition am Ende dieses Sondermodell? Nee, wie hieß denn der nochmal?
Grand Edition.
Ja. Grand Edition stand bei, die war in so einem matten Grau, gab es ihn
ja.
Und innen drin mit diesem braunen Leder.
Ja.
Stand damals als Neuwagenschneider bei Leseberg. Bin ich zu Leseberg gefahren, bin ihn angeguckt. Und
das war übrigens ein Auto der Niederlassung, by the way, aber gut.
Hm. Was?
Bei Leseberg, ist egal. Wir verkaufen dort ja die Neuwagen. Alles gut, red weiter.
Alles. Das ist mir auch vollkommen Wurst.
Also ja, ich muss das ja betonen. Ne?
Du musst das betonen.
Ich muss das betonen, ja. Erzähl weiter.
Ja, da habt ihr nächstes Jahr keine Verkäufer mehr. Da steht nur noch eine Säule. Ja? Ist doch so, ne? Verkäuferloser Showroom. Ist
alles nee. Ich hoffe,
dass das... Hab ich gehört.
Nee.
Hat er mir erzählt. Ist ja nicht so. Ja, wird alles schwarz angestrichen. Außen wäre jetzt CI.
Mhm.
Und Leseberg, das Classic-Center fällt jetzt weg. Ne? Das haben sie zugemacht.
Das stimmt.
Weil da ja eine Dialog-Annahme, also eine Drive-In-Annahme hinkommt.
Ist, na, sowas. Ja. Aber das hat ja,
zum
Glück mit dem Verkauf nichts zu tun. Also nee, Verkäufer wird es weiterhin geben. Davon gehen wir aus.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Was verkaufen die denn dann?
Alles.
Alles und
gar nicht. Oder möchtest du...
Nee,
oder?
Ich war damals, also nochmal zurückgespult, ich war da und habe mir den neuen Mercedes einfach angeguckt. So. Mhm. Da stand der CLS Grand Edition. Fand ich mega. Also Farbkombi, Ausstattung, das stimmte alles an dem Auto. Mhm. Also war einfach ein mega cooles Ding. Mhm. Und auch richtig geil verarbeitet innen drin. Richtig gut gemacht. Und parallel stand damals die S-Klasse da. Welche Baureihe war das nochmal?
W221.
Die auch schon hier so ein
Bediensatz liegen hatte. W221, genau.
Genau. Und dann setze ich mich in die S-Klasse. Ja? Kostete irgendwie nochmal 40.000 Euro mehr.
Mhm.
Und habe die Hand auf diesem Controller liegen und drücke auf die Tasten. Und es macht immer so ein Knarzgeräusch, so ein Plastikgeräusch. Da habe ich gesagt, Alter, was ist das denn? Da habe ich dem Verkäufer gesagt, dass hier ernst wäre bei dem Preis. Und ja, aber dann hat er mir irgendwie erzählt, von wegen wie modern, bla bla. Und habe ich gesagt, setzen Sie sich mal in den CLS, da quietscht gar nichts. War wirklich so. Und da habe ich gedacht, komisch, wie diese Weiterentwicklung. Der CLS ist ja eine Klasse unter der S-Klasse. Ist ja eine E-Klasse eigentlich. Ist ja eigentlich ein E-Klasse-Coupé, wenn du so willst, ne?
Ja.
Und ist ja preislich auch eine Klasse unter der S-Klasse.
Ja.
Aber war qualitativ innen besser wie die S-Klasse.
Ja, das liegt übrigens daran, wenn du dir das anguckst, beim W221, also die S-Klasse, gab es, wenn du ihn normal bestellt hast, ein Kunststoffarmaturenbrett. So, das war natürlich gepolstert und sah auch einigermaßen gut aus. Aber wenn du es richtig gut haben wolltest, musstest du, ich sag mal, gegen Aufpreis höherwertige Ausstattung bestellen. Beim CLS war es immer so, dass er immer mindestens kunstlederbeledertes Armaturenbrett hatte und die Türüberteile. Und meistens haben die Menschen gerade beim CLS, weil das ja alles auch Menschen waren, die das Bewusstsein hatten für dieses Design, dann auch nochmal das Lederpaket besser genommen. Da hattest du alles in Nappa-Leder und das war bei dem Auto einfach total schön. Ja. Weil er hatte ja ein relativ flächig großes Armaturenbrett.
Ja, und
in Holz, oft in mattem Holz,
genau,
was damals
offenporig,
bei dem gut aussah.
Ja, und dann die Sitze sind so in so längs Pfeifen
richtig, gesteppt gewesen. Und hatten auch einen Keder.
Genau.
Ne? Und genau, hatten auch einen Keder. Also bei dem Auto muss man wirklich sagen, für denjenigen, der Autos mag, findet man alles wieder.
So. Ja. Und auch wie die Armaturen eingelassen sind.
Richtig, ne? Richtig, genau.
Ich ganz ernsthaft, es gibt wenige Mercedes, die mich aus den letzten Jahren begeistern, aber das ist einer.
Ja.
Und dann als Crown Edition mit dem Braunleder.
Ja, es gab noch ein, zwei andere Sondermodelle, die auch komplett der Hammer sind. Es gab ein Armani-Sondermodell mal und es gab ein IWC-Sondermodell.
Genau, passend dazu gab es den IWC-Chronographen, die Titanuhr.
Genau. Und,
aber ich finde, der hat mir am besten gefallen, der Crown Edition.
Ja, mir deshalb nicht, weil der nämlich schon diese eckigen Endrohre hatte. Und ich bin Fan von der Urform. Und ich weiß auch noch, und da ging es mir wie jedem anderen IAA-Besucher auch, als das Auto, jetzt muss ich überlegen, war das 2004 auf der IAA? Ich muss lügen. Als er auf der IAA stand, in Rot und sich dort drehte, da standen die Menschen dort und haben einfach nur geguckt. Sie standen und haben versucht, das Design 2-3 Mal drehend an sich vorbeilaufen zu lassen, um zu begreifen, dass es dieses Auto morgen so wirklich zu kaufen gibt, weil er sah ja extrem modern aus.
Sah aus wie eine Studie.
Genau. Und wenn du den heute, ich habe jetzt vorgestern fuhr einer vor mir, ganz schlicht Silber, normale Felge, kein AMG-Styling und sorry, toll.
Aber man sieht ihn ja toll. So gut wie gar nicht mehr.
Nee, und wenn leider häufig natürlich auch diese Fraktion der plötzlich 21 Zoll Räder und tiefer schwarze Scheiben. Ja. Das ist echt schade. So ein Auto mein Traum wäre entweder tatsächlich in dem Rot, in dem es ihn gegeben hat, und dann innen drin beige. Es gab einen tollen Beige-Ton. Oder in dunkelgrün. Sieht auch sehr schön aus. Und man muss sagen, es waren damals. Ist ja auch, wen wundert das jetzt, wenn ich jetzt sage, dass Menschen von Jaguar zu uns gekommen sind und dieses Auto gekauft haben? Wen wundert das? Ja, weil das ist ja, da findet sich ein Jaguar-Kunde, findet sich wieder in diesem langgestreckten, ich sag mal, sehr eleganten und ja, echten Design, muss man sagen.
Ja.
So. Und dagegen war ein W221 war ein mega Auto, der war auch ein toller Technologieträger, also die S-Klasse, der war klasse. Aber, und ich finde ihn von der Form her übrigens auch so, dass ich sage, der könnte auch mal ein Klassiker werden, auch durch diese, ich sag mal, verbreiterten Kotflügel und so weiter. Dieses Geschwungene mit in die Karosserie integriert. Aber ich muss
gestehen, ist so ein bisschen noch auf die Scheibe, so ein bisschen New Edge Design eigentlich.
Ja. Hast du recht. Und der war sehr modern damals, der war auch extrem erfolgreich. Und was toll aussah und sich auch lange im Design gehalten hat, war dieser aufgesetzte Heckdeckel mit trotzdem so schönen fließenden Rückleuchten. Und das Coole war, bei der ersten Serie des W221 hatte der ja noch die in Wagenfarbe lackierte Stege zwischen den Rückleuchten. Mhm. Nachher hatte der eine flächige Rückleuchte komplett geschlossen und die hier haben halt noch diese Stege gehabt. Eigentlich cool und trotzdem, also sorry, das aufgesetzte Design des Heckdeckels haben wir aber natürlich nicht erfunden, sondern das ist natürlich ein Thema gewesen, was mit BMW kam. Ne? Aber wenn ich den heute so sehe, kann ich mir durchaus angucken. Ja, wir sind bei Urentwürfen gewesen. Apropos Urentwurf, hier in die Garage 11 hat ja ein Porsche Einzug gehalten, hätte ich fast gesagt. Der Grüne, den habe ich mir vorhin erstmal angeguckt. Leute,
964er, die 90s-Bombe. Das ist ein 1193er C2 Cabriolet in Wimbledon Grün Metallic mit komplett, ich weiß nicht, ob die Farbe da schon Nephritgrün heißt, ich meine ja. Also es ist komplett grün, der Innenraum, inklusive Armaturenbrett, alles mit Sonderleder. Auch auf dem Aufkleber, der unter der Haube ist. Die Ausstattungskurs ist eine relativ lange Liste bei dem Auto.
Naja, ich will mal meine Eindrücke kurz schildern. Also erstmal, wir haben ihn ja schon angekündigt und die Bilder von dem Auto sind auch gemacht, die guten. Und das ist immer ganz interessant, da als erstes mal die Kommentare in dem Post bei Jens zu lesen. Weil es ist klar, dass sich die Menschen über diese Antera-Felgen aufregen, kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob ich die dauerhaft darauf fahren würde, aber gut. Aber es gibt dann einige, die sagen, die Außenfarbe eigentlich ganz cool, aber mit dem Innenraum könnte ich nicht leben. Leute, wenn ihr euch in dieses Auto setzt.
Das macht's ja aus.
Das sind 100 Welten besser als eine schwarze Innenausstattung. Ja. Es ist unglaublich, wie der Zustand übrigens innen ist, weil das wundert mich sehr, denn oftmals sind diese, ich sag mal, eingefärbten Leder altern nicht ganz so gut wie, ich sag mal, ein schwarzes.
Ist jetzt schon 30 Jahre alt, ne?
So, das sieht top aus. Er hat ein Airbag-Lenkrad, er hat eine Klimaanlage, er hat beledertes Armaturenbrett, er hat eins der geilsten Blaupunktradios da drin, so ein, ich glaube, es heißt Symphonie oder so.
Ja, ja, Soundsystem mit CD-Wechsler.
Ein Wahnsinnsteil, auch so eins, wo man einfach mal so die Tasten drückt, um nochmal zu wissen, wie war das damals? Ja, auch dieses Klicken, wenn man so ein Blaupunktradio über den Drehregler einschaltet, ja. Irgendwie auch echt eine Nummer cooler als diese ganzen, ich sag mal, eher technokratischen japanischen Radios, wo du ja meistens eine Taste hast, um es einzuschalten. Hier mit diesem Drehregler, es macht ja so richtig Klick und dann machst du das laut und sitzt in einer 90er-Bombe, machst, keine Ahnung, was machst du an? Mr. Vane. Und fährst damit durch die Sonne. Fantastisch. Also wirklich, ich bin total geflasht. Dieser Innenraum haut mich um. Und ich muss echt gestehen, also ich stelle mir das so vor, jemand sagt, ah, die Außenfarbe ist cool, den Innenraum färbe ich schwarz. Eigentlich muss man ihm dann sagen, okay, sorry, egal was du zahlst.
Falsches Auto für dich.
Falsches Auto,
ja. Ja, ist auch ja, so.
Weil das ist wirklich herrlich. Also
das
echt
muss,
schön.
Das muss ja gerettet werden, diese Kombination.
Echt sehr schön. Und was mich noch begeistert hat, ich habe Jens vor 2 Jahren oder so in Spanien mal 2 Autos gezeigt, die dort angeboten wurden, die ich nicht kannte, nämlich Morettis. Und dann sagte Jens, ja, die ist das und das. Also er kannte natürlich das Auto. Wir haben ja auch schon ein paar Mal nebenbei darüber gesprochen. Und er sagte dann zu mir, hier in Hamburg fährt einer. Hier fährt so ein Moretti-Coupé.
Ja.
Und jetzt steht er hier.
Genau.
Der gelbe Moretti.
Ein gelbes Moretti fährt 128 Coupé.
Sieht übrigens stattlich aus. Also der ist, auch wenn du dich reinsetzt, der ist ja nicht klein.
Nee, ein riesen Kofferraum auch, wie Hardy heute festgestellt hat. Und basiert aber nur auf dem Fiat 128, hat 60 PS.
Ja, kann sich das nicht vorstellen.
Wiegt aber auch nur 900 Kilo. Also der fährt auch ganz ordentlich. Und
dann kann man ja noch einen E-Antrieb einbauen.
Sieht eigentlich, wenn man sich den hier von, steht der jetzt hier so gerade neben uns, wenn man so rüber guckt, sieht sehr britisch aus vom Design her.
Stimmt.
Also ein bisschen skurril. Die Front ist einfach viel zu lang, die passt einfach gar nicht. Und dann ist hier vorne so ein bisschen eckig. Das Heck sieht ganz gut aus. Und wenn die so das Heck so hinten so, irgendwie könnte auch so ein Oggle-Design-Entwurf sein. Weißt du, das ist irgendwie so ein, ist so ein, könnte auch ein Skimitar sein. Weißt du, so,
ja.
So ganz merkwürdig, so für ein Fiat und Moretti. Und den Vogel schießt dann der Moretti 125 ab. Der hat nämlich die gleiche Grundform, nur noch mal ein bisschen länger und breiter getreten. Sieht ganz komisch aus.
Also auch den gleichen Radstand, ne?
Ja.
Ja, ja. Ja, das ist schon sehr, sehr speziell.
Geiler Innenraum.
Aber schon irgendwie, ja, also schon irgendwie cool.
Ja.
Und es ist auch alles, also das ist jetzt nicht so, dass du eine Tür auf und zu machst und das Gefühl hast irgendwie, oh, muss ich vorsichtig sein. Nee, ist alles gut gebaut. Nee, also,
richtig gut gebaut. Genau. Ja, das ist ja diese, es gibt es ja heute nicht mehr und es gab es halt auch nur in Italien, dass es diese Zichgauser Riebauer gab, die auf Basis von einem Großserienauto irgendein Coupé oder Cabriolet geklöppelt haben. Weil das hat ja formal mit einem Fiat gar nichts zu tun, das Auto.
Nee, ja, außer dass du ab und zu mal so auf den Felgen, auf den Narbenkappen und so ein Fiat-Schriftzug dann findest.
Bruder, die Türgriffe sind Fiat 124,
ja.
Vorne die Scheinwerfer, die Seitenblinker sind Fiat 128. Die Doppelscheinwerfer sind wieder so, ne? Das ist so ein Mix, so ein Mischmasch. Die Instrumente sind auch geil. Der hat ein Drehzahlmesser, der gleiche wie im Fiat 124 Coupé, aber hier mit einem Moretti-Logo drin.
Ja, und Elettronico steht da unter.
Genau. Und daneben ist ein großes Rundinstrument, wo nur ganz viele Streifen reingemalt sind. Und unten ganz klar ist die Tanko und der Rest vom Rundinstrument ist leer.
Und was mir übrigens auch immer gut gefällt bei so einem Tacho ist, er hat eine Beschriftung, die bei Null losgeht. Ja, dann 10, 20, 40, sonst was. Aber der Zeiger fängt bei 10 erst an. Ja. Der Zeiger steht bei 10, nicht bei 0. Ja, schon cool. Ja, dann habe ich gesehen, der dunkelblaue 107er, den du angekündigt hattest, über den wir gesprochen haben, den habe ich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Nee, der war hier und ist fotografiert worden auch, wobei das hätte man sich schon sparen können. Der war dann sofort reserviert. Wurde einmal noch bei Aus in der Werkstatt komplett durchgecheckt und ist schon bei seinem neuen Besitzer. War sofort verkauft.
Ja,
ja, aber ey, das
hatte ich auch so ein bisschen angekündigt, ne? Also
ein Selbstläufer, genau. 904 blauer 280 ja. SL
ja.
aus dem für den 280er letzten Produktionsmonat mit guter Ausstattung, kompletter Geschichte, 115.000 Kilometer, da stimmen einfach alle Daten.
Ja, ja, genau, genau. Genau. Ja, und viele finden halt 904 ist so eine Kultfarbe, also ja, für die Nicht-Mercedes-Menschen da draußen. 904 ist, also eigentlich, wir haben früher mal Behördenblau dazu gesagt, weil oftmals, was weiß ich, ein 124er vom, keine Ahnung, welcher Behörde auch immer, als 260, auch ganz skurril übrigens, typische Sachen, also vielleicht nochmal erklärt. So Behördenfahrzeuge, die so Dienstwagen waren für die eine oder andere Behörde, waren häufig 260e, was schon mal so ein Motor war, den sich privat kaum einer bestellt hat, weil die haben entweder ein 300e genommen oder ein 230e. Dann hatten die Autos oftmals, also sie hatten immer Automatikgetriebe, eine Standheizung, weil man ja irgendwo länger stand. Also die Standheizung war recht häufig. Das waren so skurrile Ausstattungen, hellgraue Innenausstattung oft. Also ich weiß, hab das noch genau vor Augen, weil solche Autos dann auf dem Gebrauchtwagenmarkt immer wieder aufgetaucht sind und man genau wusste, Behördenfahrzeug,
kennst
904 und Standheizung.
904, kennst du auch 903? 903 blau. Ist lustig, mir wurde ein Strich 8er angeboten aus dem Hessischen.
Okay.
Der war ist 903 blau. Und ich hatte gerade über 904 nochmal nachgedacht. Dann kriegst du eine Mail, 903. 903 ist dieses Mülltütenblau, was es bis zum 126er gab noch. Dieses so ein hellgraublau. Das ist 903
blau. Ah, okay, witzig, okay, ne? Jetzt weiß ich. Ja, das ist
903. Und das ist ein Strich 8er, der mir da angeboten wurde, der ist 903 blau und innen drin MBTEX Cognac. 220 Automatik, auch ein schönes Auto.
Oh, klingt gut. Ja. Klingt gut. Ich irgendwie, ja, so ein Strich 8er ist mir noch nie durch die Hände gegangen. Ich mag das Auto. Der hat auch so ein ganz spezielles, wie soll ich sagen, Buchhalter-Image. Also ist auch so ein Auto, was es in Deutschland, nie gut ausgestattet gab. Nie gut ausgestattet. Also du findest ja kein Auto, was eine Klimaanlage oder elektrische Fenster
hier kannst du vergessen. Nee, ich hatte ja mal einen US-Diesel, der war voll ausgestattet.
Ja, das hat, ja, ich weiß.
Mit der, vier Fensterhebern, Klima, mit anderer Mittelkonsole dadurch und so
Amerika,
weiter.
Amerika, keine Frage. Aber in Deutschland waren diese Autos immer so, na, der darf nicht mehr als 27 kosten.
Und nee, dann
der
so, war ja sackteuer, das Auto
neu. Ja, der war sackteuer.
Die Mercedes, das war ja bei Mercedes früher so die waren so teuer, dass du dann halt Standard genommen hast oder dann hast halt eine S-Klasse gefahren, volle Hütte.
Also aber auch da
gibt es viele Basic.
Aber auch da, als ich damals diesen 500 SE, meine erste S-Klasse, die ich gekauft habe, von Herrn Müller in Soltau, der damals schon mich sehr inspiriert hat, weil der nämlich einen 450 SEL 116 hatte, als ich 5 oder 6 Jahre alt war. Und wenn dieses Auto durch Soltau gefahren ist, dann stand ich immer stramm und habe gedacht, oh, guck mal. Und von dem konnte ich dann irgendwann diesen 500 SE 126er kaufen. Erstbesitzer war, also nicht er, sondern Erstbesitzer war ein Schlachter aus Schneferding. Auto hatte keine elektrischen Fensterheber. 500 SE 126er mit Kurbeln. Ja? Das war schon irgendwie komisch. Ja? So, es ist schon komisch. Weil ja, da hat halt auch jemand gesagt, ich will Motor, aber Ausstattung brauche ich nicht. Ich kann doch kurbeln. So, ne?
Schlachter, große Hände,
genau. Ja, schon, ja, ist ja immer ganz cool. Tatsächlich, dass in den Datenkarten oftmals der Beruf mit eingedruckt war früher.
Echt, in Datenkarten auch?
Ja, in Datenkarten auch. Also in dieser Datenkarte stand dann der Name von dem Besteller und dann stand da, was weiß ich, Schlachter Peter Müller. So, keine Ahnung. Ja, ja, auf jeden Fall. 100-8er, selten in guter Ausstattung.
Trotzdem, selbst wenn die wenig Ausstattung haben, auch hier der Gelbe, der hier steht, hat ja wenig Ausstattung.
Nein.
Du setzt dich aber rein, die Qualität ist dermaßen hochwertig, dass der Eindruck ein anderer ist. Wenn du auf diese Rundinstrumente, diese beiden schaust, ja, und diese verchromten Speichen im Lenkrad und irgendwas anfasst, irgendeinen Schalter, irgendeine Klappe aufmachst, dann ist das ja für die Ewigkeit gebaut beim Strich 8. Das ist ja DIN-genormt praktisch.
Klar.
Und dieser extreme Qualitätseindruck, wenn man das mal alles angefasst hat, überlagert dann aber diese nicht vorhandene Ausstattung, finde ich.
Das sehe ich
auch
so.
Was ich meine.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich finde es nur so bemerkenswert, weil andere Fahrzeuge aus der Zeit, die in einem ähnlichen Preissegment waren, hatten halt in der Regel deutlich mehr Ausstattung. So.
Waren aber, wenn sie von zum Beispiel BMW kamen, dann schlechter gebaut. Nicht so die Qualität.
Ja.
Das vergessen die Leute übrigens für BMW auch mal. BMW war in den 70er Jahren kein Premium-Hersteller, sondern hat Anfang der 70er Jahre weniger Autos produziert wie Alfa. Kaum zu glauben. Und da es kein Premium-Hersteller war, waren die Autos auch nicht Premium.
Ja.
Also, guck dir mal die Kotflügel und Türpassung beim 02 BMW an. Ich glaube, es gibt keine 202er BMW, wo das gleich ist. Ja, weißt du, so.
Ja,
ist halt so.
Ja, hat aber keiner auf dem Zettel, ne?
Nee, waren ja auch kleine Firmen, war nichts, es war nichts
Premium. Und machen wir uns nichts vor, es muss ja einen Grund haben, warum es auch nur noch so wenig 02 gibt, ne? Also man sieht ja wirklich nicht mehr viele.
Nee.
Also die hat es dann auch irgendwann dahin gerafft.
Ja.
Wie man so schön sagt, in der Wurst gelandet. Die Teile meistens dann.
Die Teile, ja.
Ja, verrückt. Was gibt's sonst noch? Was hast du sonst noch verkauft? Ich habe irgendwie natürlich, als ich auf Mallorca war, nicht so richtig folgen können. Irgendwas ist noch verkauft. Ja, du hast gesagt, der Restomod, der wurde abgeholt. Blub, der 107er, was noch? Was haben wir noch?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Nee.
Hast du ja nicht auf deinen Zettel geschrieben, ne?
Nee,
wie blöd.
Ich weiß es nicht.
Ich hatte dir übrigens am letzten Tag, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, habe ich Jens noch ein Bild aus meinem Büro geschickt. Unten stand noch ein zukünftiger Klassiker. Und
da kann man sich vortrefflich drüber streiten.
Da kann man sich gleich drüber streiten. Ja, ich bin.
Also in deiner Mercedes-Welt wird es einer.
Ja, in meiner Mercedes-Welt wird das einer. Ich kann gar nicht sagen, was ich von dem Auto halte. Also, Leute, haltet euch mal fest. Es war ich habe ein Bild geschickt von einem A200 Turbo. Das alleine ist übrigens schon mal ein Exot. Also es gab die A-Klasse, also noch die hohe Variante damals, als A200 Turbo mit knapp 200 PS. Das ist ja schon mal in so einer A-Klasse echt ein Knaller. So. Dann war das, Achtung, ein Coupé. Es gab ihn ja kurz mit zwei Türen. Ich weiß noch genau, wie der vorgestellt wurde und wie man sich dann versprochen hat, dass da jetzt endlich mal die jungen Leute sich eine A-Klasse kaufen und nicht immer nur die älteren Menschen das Auto kaufen. Aber auch das ist Geschichte, denn das hat auch nicht geklappt. Auch diese Autos wurden von älteren Menschen gekauft, weil sie natürlich einen wahnsinnig praktischen Einstieg hatten durch diese riesige Tür. Naja, und dieses Auto war dann auch noch hellblau-metallic, ne? Also so silberblau-metallic, A200 Turbo in so einem Spitzenzustand. Und man sieht das auf dem Bild, der war wirklich ultra glatt. Ja, und so ein Auto, ganz ehrlich, A200 Turbo Coupé, ich möchte nicht wissen, wie wenig davon gebaut worden sind. Also ich glaube, das sind Stückzahlen, die liegen vielleicht, keine Ahnung, 1500 Stück. Und bei 1500 Stück...
Aus Gründen.
Ja, aus Gründen. Wenn man ihn hier, guck mal, ich habe hier ja so eine schöne Autozeitung mitgebracht, wenn man ihn hier so von der Seite sieht, die Idee war gar nicht so schlecht. Also er sieht gar nicht mal so blöd aus. Die Proportionen passen auch dafür, dass es eigentlich ein Fünftürer ist, dem man eine lange Tür verpasst hat. Oder? Was meinst du?
Die Proportionen, ich finde es geht.
Es geht, ne? Ja. Es geht ist ja von Jens schon fast ein Kompliment.
Ich weiß nicht. Da tue ich mir noch schwer mit. Ich glaube, die erste A-Klasse, die wird jetzt erstmal zum Klassiker.
Oh ja, da ist eine... Sowas habe ich auch übrigens noch nicht gesehen. Da, ich weiß nicht, ob ich sie dir geschickt habe. Die war leider in Süddeutschland. Und zwar ein A210. Und jetzt kommt's. Der war innen...
Kurz oder lang? Meistens ja lang, ne? Finde ich ja doof.
Müsste ich mal nachgucken. Auf jeden Fall war der... Ich habe noch nie einen gesehen, der innen eine andere Ausstattung hatte, als diese weiß-graue, die er ab Werk hatte. Mit weißem Alcantara und außenrum dunkles Leder. Und dieser hier war innen komplett Designio Bordeaux.
Den habe ich auch gesehen.
Und außen auch.
Ja.
Der war nämlich außen auch in Bordeaux. Ja. Und ich habe so ein Auto noch nie gesehen. Da war viel Arbeit dran, weil alles, was man außen an Rost zieht, kann ja unten noch viel mehr sein und so. Aber der Wagen war in der Kombination komplett einzigartig.
Und hast mir heute auch ein 280 SL geschickt, ein R129 in almandinroten Metallic mit
Ledermittelrot.
Ledermittelrot. Und dieser Händler, das ist hier in Hamburg ein Gebrauchtwagenhändler, wo der steht, da steht nur Weinroter Traum steht da drüber.
Ja,
vor allen Dingen Weinrot, weißt du nicht, Weinrot.
Aber der Händler, das Coole ist, der Händler kommt, also der Händler, den gibt es schon ewig. Also seitdem ich in Hamburg bin, gibt es auch diesen Händler. Erstens. Ja. Zweitens, ich habe das Auto heute geschickt bekommen von einem Kumpel von mir und habe ihn an dich weitergeleitet und habe ihn aber gestern, als ich auf der Wandsbecker Chaussee auf der W75 unterwegs war, aus dem Augenwinkel gesehen. Ah, okay. Ich habe nur gesehen, da steht ein SL in Almandinrot, ja. Aber dass der natürlich auch noch innen mittelrot ist.
Cool.
Sensationell. Also das ist tatsächlich cool, weil das auch, wenn man offen fährt, sehr Ton in Ton wirkt. Und das ist schon cool. Und das Auto, gut, ist ein 280er, hat keine Klima. Aber wen juckt das bei der Farbkombination, ne? Fährst du eh nur offen mit durch die Gegend.
Ja, die Farbkombi ist mega.
Zeigst mal mittelrot. Ja, ich glaube auch, deshalb nochmal an diejenigen, die mit dem Porsche-Innenraum hier nicht leben können. Leute, seid wieder mutig mit Farben. Insbesondere bei Klassikern. Aber auch wenn ihr euch ein Auto kauft, egal. Schwarz, schwarz. Mein Gott. Traut euch doch mal was.
Das Coole bei dem 129 ist, dass das Armaturenbrett und Lenkrad sind ja auch rot.
Genau.
Ist ja alles rot.
Genau.
Hat allerdings hier auf dem Bild ein echt beschissenes Radio oder was, kann man alles tauschen, sowas.
Ja, gut. Also das finde ich ist immer wirklich natürlich die allerkleinste
Geschichte. Ja, ist die kleinste Übung.
Geschichte. Genau. Und gerade bei einem 129er ist so ein Radio schnell getauscht. Das ist kein Problem.
Super in dem Rot.
Ja, vor allem, weil er eben auch, und das ist ja auch häufig dann nicht mehr so schön. Er hat eben auch noch wirklich dieses komplett mittelrote und dann auch noch das etwas sportlichere Lenkrad. Also das
welche schon. Welche Stoffdachfarbe steht hier gar nicht?
Nee, das wird schwarz sein, weil es gab damals kein Rot. Mhm. Also von daher wird das schwarz sein. Ja, trotzdem nicht uninteressant und auch eine Laufleistung, die ich, wie ich finde, noch okay ist für so ein Auto. Also die würde mir jetzt keine Angst machen. Ja. Ist keine Spitzenlaufleistung unter 100, aber ist eben auch eine, die noch weit jenseits der 200 ist. Von daher passt das aus meiner Sicht schon. Ja, Jens, was meinst du? Ist es Zeit für Quartett Roulette, was?
Ja.
Ja, siehst du? Dann reiß ich doch mal hier an. So. Ich würde ja gerne mal was Neueres nehmen hier. Bei den letzten älteren habe ich irgendwie so abgelost, stimmt gar nicht, aber doch, ich nehme das hier. So. Wir nehmen mal wieder das City-Flitzer. Komm. Die ersten nehmen wir weg, die haben wir nämlich schon gehabt. Und jetzt lässt du mich mal bitte als erstes ziehen. Ja. Wir fangen doch mal an. Ein City-Flitzer.
City-Flitzer.
Soll ich dir ein paar Werte sagen?
Ja, sag mal.
Sag mal irgendeinen Wert. Was möchtest du gerne hören?
Hubraum.
997 Kubikzentimeter.
PS?
50.
Ein Kleinwagen.
Ja, das... jein.
Okay, jein. Boah, ist Italiener?
Der geil. Boah, ist der geil. Der wird gerade immer besser, wenn ich den
Italiener?
Angucke. Nee.
Japaner?
Ja.
Ist so ein K-Car?
Ja.
Ist aus den 80er Jahren irgendwie, ne?
Ja.
Ist das so ein Mini, so eine Art Van?
Ja.
Ist ein Subaru Libero?
Ja!
Echt?
Ja. Und weißt du, was das Geile ist? Das ist auch noch ein 4WD.
Ja,
sind boah.
Geil.
Oh.
Geil.
Geil. So ein Ding.
Hammer. Weiß ich, gibt's auch kaum noch gut.
Ja, also häufiger mal ja so in ich sag mal, Bayern und Schweiz oder so. Ne?
Da in der Schweiz gab es ja viele davon.
Ja, aber die sind dann ja auch irgendwann mal so.
Pff. Subaru Libero.
Boah, was für ein cooles Auto. Und ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Platz ein Subaru Libero auf 3,41 Meter bietet.
Ja.
Oder?
Ja.
Und dann noch mit Allradantrieb.
Ja.
Hammer. 6 Sitzplätze.
Ja.
Das ist nicht zu glauben, ey. Ja, dann muss ich jetzt wohl mal raten, was? Aber krass, dass du dann gleich den Libero da...
Hätte auch ein Daihatsu Trajet sein können oder wie die heißen, aber keine Ahnung.
So, hast du auch einen Japaner?
Ja.
Okay.
Willst du auch Daten wissen?
Ja.
1458 Kubik.
Okay, ein 1,5 Liter Motor quasi. Ne? Ja,
4 Meter.
Ist das ein Mazda?
4,13 Meter lang.
Ist das ein Mazda?
Nein.
Ein Toyota?
Nein.
Nissan?
Nein.
Subaru?
Nein.
Honda?
Nein.
What? Mitsubishi?
Ja.
Oh, okay, also ist es ein... ein... Was hast du eben gesagt? Also 1,5 Liter hast du gesagt. Was hast du noch gesagt? Hast du irgendwas von Länge gesagt?
4,13 Meter.
4,13 Meter. Dann ist das kein Galant. Dann ist das... Kann man das erraten?
Ja.
4,13 Meter ist auch nicht so richtig gut. Ein Celeste?
Nein, das wäre ein Coupé.
Ja.
Ja, wär ist kein Coupé.
Ist ein Kleinwagen?
Mit 4,13 Meter aus so der damaligen Zeit nicht so richtig. Das ist dann eher schon untere Mittelklasse oder so.
Wie heißt er? Sag mal.
Mitsubishi Lancer kommt.
Ach, Lancer! Ein Lancer. Lancer. Ja, den gab es auch noch.
Ja. Sieht so aus wie ein Toyota Terzl eigentlich, ne?
Ja, total glattes Design. Ja, auch ein bisschen Carina sieht man darin.
Bisschen
auch.
Langweilig.
Kann man so sagen, ja. Ja, man hat die auch nicht mehr so auf dem Zettel, ne? Also so ein Lancer
gar nicht. So ein Auto sieht man nicht mehr. Also steht höchstens noch beim Afrika-Importeur hier hinten irgendwo auf Bilbrook oder so.
Auch nicht mehr.
Auch nicht mehr.
Auch schon weg. Auch nicht mehr. Wobei ich ab und zu mal so Transporter sehe, auf dem dann eben so Japaner draufstehen, die dann eben auf eine Afrika-Kai gehen, wo du dich echt wunderst und denkst, vielleicht könnte der ein oder andere, gerade wenn das, da sind manchmal auch so Pickups bei, der ein oder andere könnte auch hier bleiben, aber ja, Wahnsinn. Ja, auf den Lancer wäre ich tatsächlich irgendwie nicht so richtig gekommen. Den habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Obwohl ich ihn auch lange
nicht. Habe ich auch nicht auf dem Zettel gehabt. Hätte ich auch nicht erraten. Mit dem Subaru Libero, das war so ein. Das war Zufall. Also ich hatte den sofort im Kopf als Name, ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil mein Freund Taka nicht so cool findet, diese kleinen Biester.
Die sind auch cool. Mein Onkel in Spanien hatte damals so ein K-Car.
Ja.
Ich war ganz überrascht, weil so ein Ding passte halt in eine 60er-Jahre-Garage. Ne? Das war ja der Witz dabei, auch in Spanien. Weil, du weißt ja selber, also da hat vielleicht ein Seat 850 reingepasst, aber dann ein modernes Auto nicht. Aber diese K-Cars, die hast du überall irgendwie reinzwängen können und haben trotzdem unheimlich viel Platz gehabt. Tolles Auto. Also sowas echt zu finden, wäre mal grandios.
Naja. Gab es ja auch mit so coolen Grafiken und so. Hier, der war einfach nur weiß abgebildet. Ja. Cool sind die, wenn die nur so 3-4 orangefarbene Streifen, die so im Zickzack sind. Weißt du, so.
Ja. Geil. Gut, dann, wir wünschen euch eine schöne Woche, wie immer. Ihr habt ja morgen noch frei, wenn ihr uns heute am Sonntag hört. Ostermontag. Große Ostereiersuche. Also.
Genau, ihr hört, meinst du, die suchen montags auch nochmal? Nee, die haben ja schon alle Ostereier gefunden.
Nee, die haben schon
Hast du eigentlich deine Wurst schon gegessen, deine hessische?
Nee.
Ah, die ist so lecker gewesen. Ich habe mal diesen Metzger gegoogelt, aber da kann man leider, ist dieser Metzger nicht in der Lage zu versenden scheinbar, der hat keinen Online-Shop oder so.
Okay.
Ah, die ist extrem lecker, die Wurst.
Ja? Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen, da weiß ich, worauf ich mich heute zu Hause freuen kann.
Auf eine gute, eine Ahlewurst.
Eine Ahlewurst, genau. Ja. Ja, keine Frage. Sowas ist wirklich sehr, sehr delikat.
Apropos delikat. Ich gehe jetzt. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Ja, Wahnsinn, ne? Wenn du hier siehst, 2007, und da sind schon so viele Autos drin, bei denen man sagen kann, auch hier, ne?
Ja.
So ein V12 Coupé, so wie der hier ist.
So ja, in der aber genau so findest du ihn ja nicht.
Boah.
Genauso unverbastelt mit den
Felgen. Schön unverbastelt, auch schön. Das war übrigens damals, habe ich gerade drüber gesprochen, was die meisten nicht wissen. Das war eine ganz spezielle Zeit. Und zwar haben wir 2-3 Jahre lang über das Distronic-Radar auch die Parktronik abgebildet. Das heißt, diese Autos haben keine Parktronik-Sensoren.
Mhm.
Ja? Haben wir nachher wieder geändert, weil wenn das eine System nicht ging, ging das andere auch nicht. Ja, das war scheiße, weißt du? Aber das war eine coole Geschichte. Und das Auto, wie du, also, ich meine, sorry.
Sieht das, habe ich ja auch schon mal gesagt. Das Heck, also die gerade diese, der Dachverlauf ist wirklich, das ist schon eins der schöneren Mercedes-Coupés.
Ja.
Definitiv.
Ja, und ich finde, sie werden halt auch dadurch besser, dass es leider gar kein Coupé mehr gibt.
Ja.
Ist das nicht irgendwie komisch? Ist es nicht komisch, dass Mercedes, es ist kein S-Klasse Coupé mehr gibt?
Merkwürdig, ne?
Ja, ist doch merkwürdig, weil...
Das Problem ist ja, dass einfach mit Tradition hat es nichts mehr zu tun. Das interessiert keinen. Es geht nur um Verkaufszahlen, sonst um gar nichts.
Ja, aber das Coupé hat sich ja nicht schlecht verkauft. Aber es kann wahrscheinlich mit den Technologien der Zukunft nicht mehr...
Doch, kann's. Warum nicht?
Verstehe es nicht.
Aber es ist einfach nicht mehr gewollt irgendwie. Alle Hersteller verraten doch irgendwie ihre Wurzeln oder wo sie herkommen. Früher war immer ein S-Klasse-Coupé, mehr ging ja nicht.
Nee, genau.
Ein W111er nicht,
genau. Ein 126er nicht. Der Perfektion wollte, war es das S-Klasse-Coupé.
Genau.
Punkt. Nichts anderes. Genau. Für jemanden, der was Individuelleres haben wollte, der konnte sich ein Bentley Continental oder so kaufen. Ja. Das war aber nicht Perfektion wie beim S-Klasse-Coupé. Ja. Und jetzt gibt es das einfach nicht mehr.
Ja.
Für mich ist das, in meiner Welt ist das irgendwie komisch. Also, um nicht zu sagen inakzeptabel, aber...
Ist das jetzt immer noch ein Podcast drin? Ja, komm.
Ja.
Das lassen wir noch drin. Aber jetzt ist jetzt wirklich Schluss.
Jetzt ist aber wirklich, jetzt reicht es aber auch
hier. Wir kaufen jetzt Coupés. Tschüss.
Tschüss. Genau. Kauft Coupés. Keiner braucht mehr als zwei Türen.
Ja. Ja, ist auch so.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.